Für viele Obdachlose musste es in Holland, in Haarlem, im Jahre 1999 geradezu unwirklich vorkommen, weil auf diese Obdachlosen vor ziemlich genau 25 Jahren ein wahrer Geld- und Materialsegen herabprasselte. Völlig unerwartet bekamen Obdachlose, die sonst es gewohnt waren, auf den Straßen zu leben, die nichts hatten, materielle Dinge, Möglichkeit, einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen und tatsächlich wirklich auch Geld zur Verfügung. Es war kein neues Regierungsprogramm, das hier irgendwie abgeschlossen wurde, sondern was war passiert? Es geht alles zurück auf einen Mann, auf einen Mäzen, einen großzügigen Spender, der längst tot war. Sein Name war Johannes Colombier und er war bereits über 140 Jahre tot. Colombier war Uhrmacher, passt zu Holland zur damaligen Zeit. Er war ein sehr wohlhabender Uhrmacher und er starb im Jahr 1805. Und in diesem Jahr 1805, da vermachte er den Obdachlosen der Niederlande sein gesamtes Vermögen, 1999 8 Millionen Mark, sind es jetzt 8 Millionen Euro, ich weiß es auch nicht so genau, mit der Inflation, jedenfalls viel Geld. Und Colombier, der zwischen 1732 und 1805 lebte, in Haarlem, war ein sehr, sehr gut verdienter Handwerker. Und er hatte den Wunsch am Ende seines Lebens, er wollte gerne den Obdachlosen in Holland helfen, aber nicht den Obdachlosen zu seiner Zeit. Davon wird es bestimmt auch genug gegeben haben. Aus irgendeinem Grund sagte er, nachdem seine Haushälterin gestorben sei, sollten 140 Jahre lang drei Kirchen, eine katholische, eine evangelische und eine kalvinistische, sein Geld anlegen, lukrativ anlegen, in Wertpapiere, in Aktien, ich weiß es nicht, was es so im 19. Jahrhundert alles gab. Und 140 Jahre später sollte das Ganze ausbezahlt werden an die Obdachlosen. Und tatsächlich war es dann soweit am 6. Januar 1999. Ich habe keine Bilder gefunden, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber stell dich das vor, ihr lebt auf der Straße, vielleicht durch Schicksalsschläge geprägt, vielleicht dreckig, hundsarm liegt man da und plötzlich kommt jemand vorbei und sagt, komm doch mit in die Diakonie. Man wird neu ausgestattet mit Kleidung, es wird einem ein Arbeitsplatz angeboten, eine Wohnung und Geld oder auch nicht Geld. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es muss unglaublich gewesen sein. Vom Obdachlosen hin zu jemandem, der tatsächlich was hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Obdachlosen sich mindestens einmal gefragt haben, wer war dieser Mann? Und warum hat er das gemacht? Warum ich? Warum nicht die Obdachlosen von vor 50 Jahren oder vor 140 Jahren, als er lebte? Völlig unverdient. Wir kommen heute in einen Text im Epheserbrief, in unserer Epheserreihe, wo das, was wir hier bei diesen Obdachlosen Haarlems sehen, um ein Vielfaches, ein Millionenvielfaches größer ist. Und in diesem Text, da sind wir die Obdachlosen. Wir die, die nichts zu bieten haben. Und Gott, der Uhrmacher, der Vermögende, der völlig unverdient schenkt. Der völlig unverdient gibt. Nicht nur 8 Millionen Euro oder diese 16.000 Gulden, wie es damals war. Es geht überhaupt nicht um Geld. So schön es ist, Unterstützung zu bekommen finanziell, dass er das ermutigt, vergeht es irgendwann. Spätestens mit dem Tod ist es nichts mehr wert, nicht mehr da. Sondern hier finden wir einen Gott, der unverdient Segen und Reichtümer ausschüttet, wie aus Kübeln. Wir haben das schon vor 2 Wochen uns angeschaut, diesen Schlüsselvers aus dem Epheserbrief, der Brief, der uns die nächsten Monate bei mir in der Predigt begleiten wird. 1 Vers 3, der Schlüsselvers, der sagt, gepriesen sei Gott, gelobt sei Gott, unser Herr und unser Herr Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern. Mit jeder Segnung. Wir haben einen Gott gesehen, der das unverdient tut. Und das muss uns zu tiefer, tiefer Dankbarkeit bringen. Und jetzt in den Versen 4 bis 14, da geht Paulus tiefer darauf ein. Er sagt nicht einfach nur, er hat euch Segen gegeben, Gutes, Wohltaten. Er nennt die Segnungen. Manche Ausleger oder Prediger, die reden hier von 8 Segnungen, manche von 10, manche von 5, manche von 6. Es ist schwierig, weil dieser Text ist ein einziger zusammenhängender Gedankengang. Ein typischer Paulussatz, vielleicht der Paulussatz überhaupt im ganzen Neuen Testament. Und ich habe mir 4 herausgenommen. Wir könnten tatsächlich auch über 8 oder über 10 dieser Segnungen sprechen. Ich würde aber einmal 4 nehmen. Ich denke, die 4, die im Zentrum stehen. Und dies wollen wir uns anschauen. 4 Segnungen für den Gläubigen. Und ich hoffe, dass du in dieser Predigt dich darin siehst. Als ein Mann, eine Frau, die vor diesem Gott steht und die Arme öffnen darf und empfangen darf. Eine Vorbemerkung hier. Alles, was hier geschrieben steht in diesem Text, hat eine handelnde Person. Und es ist nie der Mensch, nie der Gläubige, es ist immer Gott. Immer Gott. Ich weiß nicht, wenn du über deine Bekehrungsgeschichte ein Zeugnis gibst, und ich hoffe, du kommst immer wieder dazu, vielleicht auf der Arbeit oder im Kreis der Familie oder von Freunden, wenn du weitergeben darfst, wie hat Gott in deinem Leben gewirkt? Wie bist du zum Glauben gekommen? Was tritt häufiger auf? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Oder Gott hat, Gott hat, Gott hat, Gott hat. Wir dürfen das nicht miteinander ausspielen, weil wir sehen werden im Laufe des Epheserbriefs, dass der Mensch Verantwortung trägt und Gott handelt. Aber wenn wir von dem Zeugnis, wie wir Christen wurden, wenn wir das erzählen, reden wir dann davon, was ich für ein Buch gelesen habe, was ich für eine Predigt gehört habe, was ich für Gedanken hatte, was ich gebetet habe, was ich getan habe und was ich jetzt tue, um im Glauben zu bleiben. Oder liegt das Hauptaugenmerk auf dem, was Paulus tut, auf Gott hat, Gott hat, Gott hat, Gott hat. Und ich durfte annehmen, umkehren und glauben. 4 Segnungen, die wir uns anschauen wollen. Die erste Segnung ist eine Segnung, die in der Vorzeit beginnt. Wenn wir uns das anschauen, ist dieser Text sehr, sehr interessant gegliedert. Es ist eine Dreierunterscheidung. Es ist in 3 Teile aufgeteilt. Einmal zeitlich. Die ersten Segnungen beginnen in der Vorzeit, gehen dann über in die Gegenwart und enden in der Zukunft. Und das ist herrlich, ihr Lieben, wie wir sehen werden, weil darin so viel Trost steckt. Weil wir von einem Gott reden, der über der Zeit steht und thront. Der nicht in seinen Handlungen an Zeit gebunden ist. Aber auch in diesem Vorzeit, Gegenwart und Zukunft sind die 3 Personen der Gottheit involviert. Achtet gleich beim Lesen genau darauf. Es ist in der Vorzeit der Vater, der handelt. Es ist in der Gegenwart der Sohn, der handelt. Und es ist für die Zukunft der Geist, der handelt. Wunderbar zusammengefügt. Diesen Text will ich lesen, abschnittsweise, weil es ein längerer Text ist, und dann wollen wir darauf eingehen. Ich beginne noch einmal ab Vers 3, Epheser 3, 1, Vers 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Der erste Aspekt, der hier in Vers 4 auftaucht, ist, dass in der Vorzeit Gott vor Erschaffung des Universums erwählt hat. Dieses Wort erwählt heißt auswählen, aussuchen oder heraussuchen. Kommt recht häufig vor im Neuen Testament, 21 Mal. Und es wird für eine ganze Bandbreite von Dingen verwendet, nicht nur für Gläubige oder für die Rettung, sondern es ist tatsächlich ein Wort, das einen Auswahlprozess nennt. Dieses Wort taucht auf, wenn Jesus seine Jünger auswählt. Da ist eine ganze Gruppe von Juden. Hunderttausende von Männern, die er auswählen könnte, dass sie seine Jünger werden. Dann lesen wir in Lukas 6, 13, dass er genau diese 12 auswählt. Warum? Das wissen wir nicht, weil er es wollte. Wir lesen Apostelgeschichte 13, Vers 17, dass Gott Israel aussuchte unter vielen Völkern. Und das ist ja das Schöne in der Bibel, weil man sich beim Lesen irgendwann mal fragt, warum dieses Volk? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Weil Gott es wollte. Und in unserem Text lesen wir, dass Gott eine Auswahl trifft, dass er sündige Menschen zu Söhnen und Töchtern auswählt. Schaut mal, wie Paulus es hier sagt, wie er uns auserwählt. Wer ist uns? Der Kontext ist klar. Es ist Paulus, der an die Epheser schreibt. Und er sagt uns, mich Paulus und euch, die Gläubigen in Ephesus, euch und mich hat Gott auserwählt. In vielen anderen Briefen, übrigens in fast jedem Brief des Neuen Testaments, taucht das auf. Bei Petrus, bei Paulus, in der Apostelgeschichte, wenn sie zu den Gemeinden sprechen, ist es ein sehr, sehr häufiges Thema, dass Gott diese Leute zu einer Auswahl bestimmt hat, um sie zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Und so können wir sagen, dieses uns, es sind die Epheser, es ist Paulus, es sind in den anderen Briefen die Gläubigen dort in den Gemeinden und es sind wir heute. Lass uns einmal zurückdenken an die Epheser. Vor zwei Predigten haben wir darüber gesprochen, was das für Menschen waren. Wir haben gesehen, das ist alles andere als moralisch aufrichtige, gute, rechtschaffene, gläubige Menschen waren. Es waren Götzenanbeter, Zauberer, Menschen, die in einer Stadt lebten, die verrucht war. Eine Hafenstadt, denkt vielleicht an St. Pauli und an diese Gegend in Hamburg. In etwa so scheint mir das in der Antike gewesen zu sein. Und Paulus sagt, euch hat Gott auserwählt. Helge Stadelmann, er war langjährig Professor an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Und er schreibt in dem Kommentar von Edition C Folgendes über den Epheserbrief. Für moderne Ohren klingt diese Erwählungsaussage zunächst fremd. Wir sind es nicht gewohnt, dass über uns entschieden wird. Wir entscheiden selbst. Und so kommt es dann auch zu einem bezeichnenden Unterschied. Paulus betet angesichts der Erwählung an, wir diskutieren über Erwählung. Sollte sich diese Perspektive nicht ändern? Und ich würde Professor Stadelmann absolut recht geben. Diese Perspektive müsste sich ändern. Wenn du zu Hause Bibelkommentare hast, dann mach mal den Versuch, zieh sie einfach mal raus oder die Studienbibeln und lies mal die Antworten, die da stehen. Du wirst nicht auf unzählige verschiedene Meinungen treffen, es sind vielleicht 2 bis 3 verschiedene. Nicht alle würden Stadelmann zustimmen, nicht alle würden mir heute zustimmen in meiner Auslegung. Aber was Stadelmann sagt ist, egal wann im Neuen Testament dieses Thema der Erwählung vorkommt, ist davor oder danach ein Ausbruch in Lobpreis und Dankbarkeit. Aus meiner Sicht ist das der Weg, wie wir mit diesem Thema umgehen sollten und müssen. Ich habe für mich persönlich gesagt, ich möchte nicht mehr Männer hören oder lesen, die dieses Thema zu Polemik und Streit machen, von beiden Seiten. Das möchte ich nicht, das gehört sich nicht, das tut die Bibel nicht. Wie sieht diese Erwählung aus? 4 Fragen dazu, die uns unser Text beantwortet. Das Wann. Wann findet das statt? Und hier sagt Paulus, der uns erwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt heißt, bevor dieses Universum erschaffen wurde. Bevor irgendetwas war in der Vorzeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott traf eine Auswahl, bevor irgendetwas existierte. Übrigens auch, bevor die Zeit existierte. Das ist ja das, was wir nicht begreifen können. Wir denken über Gott als einen, der in Raum und Zeit handeln müsste, weil wir das ja nur so kennen. Ich kann dieses Blatt nur genau um 10 Uhr 37 und 47 fallen lassen. Ich kann es nicht außerhalb einer bestimmten Sekunde tun. Ich muss irgendwann loslassen und an diese Zeit ist meine Handlung geknüpft. Deswegen taucht in, glaube ich, ich meine es, ich bin Deutschlehrer, aber in fast jeder physikalischen Formel ein T auf, die Zeit. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Das Gestern, das Heute, das Morgen ist für ihn in einer Linie sichtbar. Wir sehen unser Leben so. Gott aber sieht unser Leben so. Er schaut darauf und es ist nicht unterschiedlich. Das begreifen wir nicht. Aber was Paulus hier sagt ist, bevor etwas war, traf Gott Entscheidungen, die das Hier und Jetzt betreffen. Wie tat er das? Er tat es in Jesus Christus. Und das haben wir letztes Mal gesehen. Egal, was wir für Segnungen empfangen dürfen, nichts, nichts, was uns betrifft als sündige Menschen, können wir außerhalb von Jesus Christus uns anschauen oder in Empfang nehmen. Nichts. Alles, was wir haben, kam durch diese Brücke, die in Jesus Christus gebaut wurde. Denn ohne Jesus kann Gott den Sünder nicht segnen. Er ist es, der uns bedeckt, wie wir auch gleich sehen werden im weiteren Text. Und wozu hat Gott erwählt? Und das ist eine so hohe Berufung. Geschwister, lasst uns das genau anschauen. Als Gott, bevor diese Welt erstanden war, Menschen erwählte in Jesus Christus, tat er es wie? Wozu? Damit wir heilig und untadelig sein vor ihm. Heilig und untadelig. Unbefleckt. Rein. Makellos. Das ist unsere Berufung. Wenn wir als Menschen, als Gläubige leben, ist unsere Berufung nicht in erster Linie, das Evangelium weiterzugeben, so wichtig das ist. Einen Dienst in der Gemeinde zu tun, so wichtig das ist. Meine Aufgabe und Berufung zu finden, so wichtig das ist. Die Hauptberufung ist, dass mein Leben vor diesem Gott heilig und untadelig ist. Und es müsste uns ja zur Verzweiflung bringen, weil wir jeder von uns sagen müssen, das ist es aber nicht. Und deswegen ist die Gnade so groß, die wir in Jesus bekommen haben. Aber das ist unsere Berufung. Heilig und untadelig. Und deswegen glaube ich, die Menschen, die wir einmal in der Ewigkeit sehen werden, die von Gott belohnt werden, die als treuer und guter Knecht in Empfang genommen werden, das werden viele Männer und Frauen sein, von denen haben wir nie etwas gehört. Nie. Keine große Tat, keine großen Organisationen und Dinge, nichts. Das war vielleicht die einfache Oma, die selbst in der Gemeinde in den Reihen sitzt und geliebt wird, aber nicht als jemand, der leitet, gesehen wird. Der einfache Mann, der seine Arbeit tut, vielleicht Familienvater ist, der aber wie gelebt hat, vor diesem Herrn, heilig und untadelig, weil das die Bestimmung ist. Warum hat Gott erwählt? Warum hat er Menschen erwählt, dass sie in Jesus Christus heilig und untadelig sein sollen, bevor sie überhaupt gelebt haben? Zweimal wird es uns in diesem Text beantwortet. Vers 5b. Für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Vers 11. Der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, das verstehe ich nicht. Muss ich auch nicht. Weil dieser Text sagt uns, Gott trifft diese Entscheidungen, weil er es wollte. Und weil Gott uns seine Absicht nicht erklärt. Übrigens, mir ist es im Buch Hiob aufgefallen. Wenn wir uns mit dem Buch Hiob befassen, Gott gibt viele Antworten Hiob auf sein Leid. Aber er beantwortet Hiob die Frage nach dem Warum nicht. Das tut er nicht. Über 40 Kapitel, ein Buch in der Bibel, ein langes Buch mit vielen Gesprächen und Versen. Aber warum Gott gehandelt hat, wie er gehandelt hat bei Hiob, hier geht es um Leid, sagt er ihm nicht. Er sagt ihm nur, Hiob, ich bin Gott und du bist Mensch. Und Hiob sagt, ich habe geredet und jetzt schweige ich Gott. Warum wird der eine Mensch in Reichtum geboren und der andere in Armut? Warum wird das eine Kind gesund geboren und das andere krank? Warum ist der eine Mensch schön, der andere eher gewöhnlich? Warum darf der eine von Eltern in Empfang genommen werden in dieser Welt, die ihn lieben und umsorgen, und der andere wird von regelrechten Tyrannen erzogen? Warum ist der eine intelligent und der andere eher einfältig? Wir könnten diese Liste gefühlt unendlich weitermachen. Und in jeder dieser Frage müssten wir sagen, weil Gott es so gewollt hat. Paulus, er gibt uns im Römerbrief eine Antwort. Ich lese aus Menge vor. Ich denke, er hat den Punkt sehr gut getroffen. Römer 9, Vers 20. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du Gott zur Verantwortung ziehen willst? Darf etwa das Gebilde zu seinem Bildner sagen, warum hast du mich so gemacht? Und so bin ich zutiefst davon überzeugt, dass in unseren Gemeinden anstelle von Streitgesprächen philosophischer Art wir diese Lehre und diesen Gott als einen tiefen, tiefen Trost annehmen sollten. Eine Lehre über diesen Gott, die uns in Demut zu Boden bringt und die mich fragen lassen sollte, warum ich Gott? Denk mal an den Moment, wo du das erste Mal das Evangelium gehört hast. Vielleicht kennst du den Moment ja gar nicht, weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich wurde von Atheisten großgezogen. Aber jeder von uns hat irgendwann mal zum ersten Mal in seinem Leben das Evangelium gehört. Und wir müssen uns fragen, warum ich Gott? Wie viele Millionen Menschen gibt, die nie in ihrem Leben dieses Buch überhaupt in der Hand haben, den Namen Jesus hören und vom Kreuz hören? Warum hast du dich mir offenbart? Warum darf ich dein Kind sein? Oder um es mit Johannes 6, Vers 44 zu sagen, wenn niemand zu Gott kommen kann, außer der Vater zieht ihn, warum hast du dann gerade mich gezogen, Gott? Und ich denke, die Antwort finden wir im Lied, im alten Kirchenlied, O Gnade Gottes. Deshalb, O Gnade Gottes. Und das geschah in der Vorzeit, aber auch eine zweite Sache geschah in der Vorzeit. Und jetzt wird es präziser. Das erste ist eher allgemein gehalten. Er wählt zur Heiligung und zum Untadeligsein. In Vers 5 geht Paulus explizit nochmal darauf ein und sagt, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Die zweite Segnung, die wir hier sehen, ist eine Segnung, dass Gott Menschen vorherbestimmt hat, um Gottes Kinder zu sein. Dieses Wort zuvor bestimmen kann auch mit zuvor beschließen übersetzt werden. Zuvor ist es eher allgemein, jetzt aber ganz konkret sagt Paulus, ihr Epheser seid vorherbestimmt, Kinder Gottes zu sein. Söhne und Töchter, nicht etwa entfernte Diener und Knechte, so das Bodenpersonal, das die Arbeit machen kann. Nicht einfach nur irgendetwas Entferntes, sondern etwas ganz Konkretes, ein ganz konkreter Liebesplan, Söhne und Töchter zu sein. Ihr Lieben, das, was hier steht, ist ein Privileg, das ausschließlich den Menschen gilt. Das lesen wir von Engeln nie. Und Gott, er beschließt, Menschen zu Söhnen und Töchtern zu machen. Dieses Wort zur Sohnschaft heißt wortwörtlich Annahme an Kindesstatt. Wir würden sagen Adoption. Paulus sagt, ihr Epheser wurdet zuvor bestimmt, vor Grundlegung der Welt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Wie in Liebe. Je nach Übersetzung wird dieses in Liebe manchmal noch in Vers 4 der Auserwählung zugeschrieben. Ich denke, es passt besser vom Gedankengang und auch vom Satzbau hierher, der uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft in Liebe und wieder durch Jesus Christus. Und hier kommen wir an einen Punkt, den wir nicht verstehen können. Übrigens hier dieses Wort in Liebe ist ein Wort, das kennt die griechischsprachige Antike kaum, Agape. Wird kaum benutzt in der griechischen Literatur. Das ist so ein Randbegriff, der für Liebe steht. Das Neue Testament aber platzt fast vor diesem Wort. Es kommt über 116 Mal vor. Liebe. Und es wird ganz neu besetzt und erklärt. Nämlich meint diese Liebe, diese Agape, die die Griechen ja eigentlich gar nicht kannten in ihrem Götterkult, eine Zuwendung, auch wenn jemand nicht liebenswert ist. Eine Liebe, die sich nicht an den Vorzügen des anderen entzündet, sondern bedingungslos ist. Wie lieben wir Menschen in der Regel? Wie verlieben wir uns? Da ist etwas, was mich an einer anderen Person reizt. Da ist etwas, was Vorzüge, Dinge, die ich besonders, die ich schön, attraktiv, gut finde. Und da ist es nicht schwer, darauf zu reagieren mit Gefühlen, mit Liebe, mit Hinwendung, mit Zuneigung. Aber diese Liebe, diese Hinwendung Gottes, ist eine ganz andere, ist eine Zuwendung, die sich nicht an diesen Merkmalen entzündet, sondern eine Liebe, die dem gilt, der eigentlich nicht liebenswert ist. Ist das unser Bild Gottes? Ist das der Gott, den wir sehen, der sich Menschen zuwendet und nicht einfach nur mit einem kurzen Geschenk, sondern er sagt, ich will, dass du mein Sohn und meine Tochter bist, dass du adoptiert wirst in meine Familie. Es ist nichts in mir oder dir, was Gott dazu bewogen hat, jemanden zu dieser Sohnschaft vorherzubestimmen. Es ist nach 1 Vers 5 seine freie Gunst, schaut wie es hier heißt, der uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Friedhelm Jung, er hat über viele Jahre am Bibelseminar Bonn, war er Studienleiter, und er kommentiert dieses Thema folgendermaßen. Der Heilige Geist beruft jene Menschen zum Glauben an Christus, die vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind. Zwar hat das Erlösungswerk Jesu Christi für alle Menschen Gültigkeit, doch finden nicht alle zum Glauben. Und genau das ist ja unsere Frage, warum finden nicht alle zum Glauben? Nur die, die der Vater durch den Geist zu Christus zieht, Johannes 6, und denen das Herz geöffnet wird, Apostelgeschichte 16, werden gerettet. Und wenn wir vor diesen Wahrheiten stehen, dann haben wir zwei Möglichkeiten zu reagieren. Wir könnten jetzt beginnen, das zu durchdenken, durchzudiskutieren. Und das hat seinen Platz. Aber ich denke, man gerät auf den Holzweg. Der Weg des Paulus im Angesicht dieser Wahrheiten ist ein Ausbruch des Lobpreises und der Dankbarkeit. Wofür hat Gott das alles getan? 1 Vers 5, für sich selbst. Gott wollte eine Familie, die ihn anbetet, zum Preise seiner Herrlichkeit, heißt es in 1 Vers 6. Und das, ihr Lieben, ist unsere Berufung, heilig und untadelig zu sein, Anbeter zu sein. Männer und Frauen, die diesen Gott täglich in Anbetung begegnen. Und dann geht Paulus über in die Gegenwart. Und er zeigt, dass wir im Hier und Jetzt, in diesem Moment, Segnungen Gottes haben, Geschenke Gottes haben, die alles verändern. Er sagt in 1 Vers 7, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, das ist Jesus Christus, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Teil. Zusammengefasst können wir sagen, was Paulus in diesen Versen 7 bis 10 zum Ausdruck bringt, ist, dass wir eben hier und jetzt schon erlöst sind von allen Sünden. Ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du vielleicht schon mal eine Sache ausgeliehen hast von einem Freund oder Nachbarn oder in der Familie und beim Ausleihen ist diese Sache kaputt gegangen. Das ist so ziemlich das schlimmste Szenario. Ich habe von einem gehört, der den Rasentraktor seines Nachbarn ausgeliehen hat und ihn kaputt gefahren hat, den Aufsitzmäher. Müsst ihr euch vorstellen. Und das in Deutschland. Das Ding ist unglaublich viel wert. Es hat eine hohe Bedeutung. Furchtbar peinlich. Schlimm. Es belastet uns. Da würden wir wahrscheinlich nächtelang nicht schlafen, bis diese Sache repariert und in Ordnung gebracht ist. Seltsamerweise gehen wir mit Gott, der uns das alles ausgeliehen hat, das Leben, oft so leichtfertig um. Wenn wir einem Mitmenschen etwas schuldig sind, dann können wir nachts nicht schlafen und sind unruhig. Wenn wir vor Gott in Schuld stehen, sind die meisten Menschen gleichgültig. So als hätte er es auch tun müssen. Aber er musste nicht. Und so stehen wir auch als Gläubige, die ja schon das alles empfangen durften, in so einer Zwickmühle, dass wir sagen, ja, ich soll heilig und untadelig sein, aber ich bin ein Sünder. Das Geliehene verwalte ich nicht gut, ich beschädige es. Manchmal beschmutze ich es, falle in tiefe Schuld. Und jetzt kommt dieser Trost. Paulus sagt, euch, liebe Epheser, die ihr so aus dem Schlamm der Sünde kommt und vielleicht immer noch darin lebt, euch ist vergeben. hier, im Hier und im Jetzt. Die, er sagt, indem wir die Erlösung haben. Da war eine Schuld und diese Schuld wurde erlöst, aufgelöst, wurde bezahlt und beglichen. Und diese Erlösung wurde beglichen durch einen, der nichts weniger gab als sein Leben. Sein Blut. Und mit diesem Blut bedeckt er alles. Durch Jesu vergossenes Blut hat er einen vollkommenen Freispruch erwirkt im Hier und Jetzt, nicht erst zukünftig. Die Bibel sagt nicht, nehmt mal dieses Opfer Jesu an und dann schauen wir mal, wie ihr euch beweist, wie gut ihr darin seid, ob ihr auch bis zum Ende ausharrt und immer gut gelebt habt und ein gutes Zeugnis und viele Dienste mitbringen könnt, dann überlege ich es mir nochmal, wenn ihr vor mir steht, ob es gültig für euch ist. Paulus sagt nein. Dein Leben, lieber Epheser, und nochmal, er schreibt hier an Menschen, die aus dem Dreck kommen, die vielleicht, wie wir heute sagen würden, Seelsorgefälle sind, die Probleme haben, die aufgewühlt sind, die mit okkulten Dingen vorbelastet waren, deren Familien mit Sicherheit zerrüttet waren, nicht von allen, aber von vielen. Und er sagt, ihr habt Erlösung. Die Vergebung der Vergehungen und wie nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Sünde ist in den Tod Jesu hinein verschlungen und begraben und sie wird nie wieder hervorgeholt. Gibt es eine bessere Botschaft? Als ich in Schweden war vor etwa 10 Jahren, erzählte einer der Dozenten, der dort war, dass in seiner Gemeinde eine Frau zum Glauben kam, die ein schweres Leben hinter sich hatte, viel mitbrachte, ein großes Paket und die keine Ahnung von der Bibel hatte. Und einmal in einem Frauenkreis, da saß sie da und sagte, Frauen, bevor wir beginnen, ich muss euch was vorlesen. Ich habe was gelesen. Darf ich euch einen Vers vorlesen? Und die anderen Frauen sagten, ja, das darfst du. Und sie begann, hört genau zu. Ich habe Johannes gelesen und schaut mal, was in Kapitel 3 steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und unter Rührung und Tränen las sie Johannes 3, Vers 16 vor. Und er sagte, die Reaktion der Frauen war, das ist Johannes 3, Vers 16. Das ist das Einmaleins des Christentums. Da sagte er, als ihm das später erzählt wurde, wie tief beschämt er war. Und er sagte, ich lese über diesen Vers drüber. Und da sitzt eine Frau, die aus der Last der Sünde kommt. Direkt, die spürt das. Und dann liest sie diese herrliche Zusage, dass Gott seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Jedes Mal, seitdem ich diese Geschichte gehört habe, wenn ich in Johannes 3 komme, dann merke ich, okay, genau lesen. Das ins Herz kommen lassen. Das nicht einfach wegstreifen, diesen Reichtum annehmen, dafür danken, Lobpreis ausbrechen. Und so müssen wir eigentlich mit jedem Kapitel und jedem Vers aus Gottes Wort umgehen. Warum? Weil es nach dem Reichtum seiner Gnade gegeben wurde. Und schaut mal, wie es hier weiter heißt. Er sagt in Vers 9, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, Entschuldigung, in Vers 8 war es, die er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Das heißt, diese Wahrheit des Evangeliums, diese Wahrheit der Erlösung hat Gott uns gezeigt und wir sollen darin wachsen in Weisheit und Einsicht. Das muss unser Studienobjekt sein. Ich lese in den letzten Wochen morgens wieder ein Andachtsbuch, das ich mal geschenkt bekommen hatte von jemandem hier, von Rosenius, ein schwedischer Erweckungsprediger. Und manchmal dachte ich mir, irgendwie sagt Rosenius immer das Gleiche. Er redet immer übers Kreuz und über Jesus und übers Evangelium. Wie schafft er es, an 365 Tagen im Jahr immer das gleiche Thema zu haben? Und jedes Mal, wenn ich es lese, werde ich berührt und ergriffen. Weil es ein Mann war, der davon ergriffen war, der sich in dieser Wahrheit der Erlösung bewegte und darüber nachsann. Was für ein Geschenk und was für eine Gnade. Im Hier und Jetzt ist mir vergeben. Vollständig. Und einmal werde ich vor Gott stehen. Und Jesus wird neben oder vor mir stehen. Und seine Gerechtigkeit wird mich ganz bedecken. Und ich darf in Fülle und Herrlichkeit wirklich heilig und untadelig vor ihm stehen, wie es hier heißt. Und dann wollen wir uns noch eine letzte und vierte Segnung anschauen. Das betrifft die Zukunft. Die Zukunft, die noch aussteht, aber es ist trotzdem eine zweifache Dimension. Denn wenn Paulus von dieser Zukunft spricht, von Dingen, die erst kommen werden, nämlich das himmlische Erbe, spricht er davon, dass es schon jetzt Gültigkeit hat. Etwas, was noch in Fülle aussteht, ein himmlisches Erbe, der himmlische Besitz, der die Gläubigen erwartet, spricht er auch schon davon, dass es im Hier und Jetzt schon Gültigkeit hat und wir einen Zugang dafür haben dürfen. Ich lese ab Vers 11, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils, indem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Häufig in unserem Leben, wenn wir konfrontiert werden mit Schmerz und mit Schwierigkeiten und mit Leid, fühlt es sich vielleicht so an, wie wenn man schwimmen lernt und man kann es noch nicht und ist in diesem Wasser und weiß, unter mir ist die Tiefe und man strudelt und schwimmt. Und es ist, als würde der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Paulus kannte das absolut in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich eine Biografie kenne, die von so viel Leid und Schmerz geprägt war wie die von Paulus. Und er sagt in Ephesern und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, uns Gläubigen braucht es nicht, den Boden oder den Füßen wegzuziehen. Wenn wir eine Perspektive haben, wenn wir einen Blick haben, uns eine Sache einschärfen, wo Gott uns mit Segen überschüttet hat und es noch viel, viel mehr tun wird, nämlich als seine Kinder, wartet auf uns ein Erbe. Was ist ein Erbe? Ein Erbe ist es der Besitz einer Familie, der in der Regel nach dem Tod eines Menschen an die Kinder oder Verwandten oder an wen auch immer übergeht. Wenn Paulus also hier von einem geistlichen, himmlischen Erbe spricht, sagt er, der Besitz des Vaters, also alles, Herrlichkeit über Herrlichkeit, Macht über Macht, Schönheit über Schönheit, Dinge, die wir gar nicht begreifen können im Hier und Jetzt. Er wird sie mit seinen Kindern teilen. Es ist ihr Erbe. Und dieses Erbe beginnt schon jetzt in dieser Welt. Er sagt in Vers 11, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Haben erlangt. Das ist etwas, was bereits jetzt Gültigkeit hat. Ist dir das bewusst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass du zum Erben eingesetzt bist, nicht wirst, sondern bist? Es hat Gültigkeit. Da war jemand beim Notar, beim himmlischen Notar und hat das eingetragen. Da ist jemand und der bekommt ein großes, großes Erbe und dieses Erbe ist sicher. Achtung, es steht im Passiv, wir haben es erlangt. Es ist nicht aktiv, wir haben das durch unser Zutun, durch unsere Arbeit erlangt. Nein, es ist Gunst, freie Gunst, es ist Gnade. Schau mal, wie Paulus es in Vers 14 sagt, indem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, also wenn der Mensch sich bekehrt hat, sagt, ja, ich glaube an diesen Jesus, mein altes Leben liegt hinter mir, meine Sünde, meine Dinge, meine Ziele, die sollen begraben werden in ihn. Und jetzt lebe ich mit ihm. Jemand, der sich zu Jesus Christus in Glaube und Buße umgekehrt hat, der ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dieses versiegelt worden ist ein Stempel, der einer Person oder einer Sache in der Antike aufgedrückt, gekennzeichnet wurde, um diese Sache zu kennzeichnen. Da ist ein König, der hat ein Siegel und er kennzeichnet es. Das ist mein Erlass, das ist mein Wort, es hat Gültigkeit. Und hier sagt Paulus an die Epheser, ihr, die ihr gläubig geworden seid, habt ein Siegel bekommen. Und dieses Siegel ist der Heilige Geist. Ihr Lieben, wisst ihr, was es bedeutet? Ein Mensch, der den Heiligen Geist empfangen durfte, indem er sich zu Gott bekehrt hat, indem er sein Kind wurde, der hat jetzt schon ein Unterpfand, nennt Paulus es in Vers 14. Wir würden vielleicht eine Anzahlung dazu sagen. Der Heilige Geist ist die Anzahlung Gottes, zu sagen, das, was ich noch in Fülle tun werde, diese Menschen ein himmlisches Erbe zu geben, ich gebe ihm die Anzahlung, den Beweis des Heiligen Geistes, er gehört zu mir. Ich war im Urlaub und uns hat es gut gefallen und ich bin in die Rezeption und habe gesagt, dürften wir nächstes Jahr wiederkommen in diesem und diesem Zeitraum? Und sie hat gesagt, ja, aber ich brauche eine Anzahlung. Also ich muss meine Absicht, ich will wiederkommen, bekräftigen mit Geld. Dass sie wissen, der meint es ernst, der sagt nicht 3 Tage vorher ab. Das ist der Begriff, der hier auftaucht, das Unterpfand, die Anzahlung Gottes, der uns seinen Geist gibt und sagt, das ist mein Kind. Und jetzt schon darf er mich erleben und meine Gegenwart und meine Gemeinschaft in dieser zerrissenen Welt. Und auch wenn er schwimmt und es scheint, der Boden ist nicht da von Leid und von Schmerz, darf er wissen, ich halte ihn und das Schöne und Herrliche kommt immer noch erst in der Zukunft. Das ist erst im Himmel da. Ich kann mir keinen größeren Trost vorstellen als das. Gibt es irgendetwas, was uns mit mehr Freude auf die Zukunft erfüllen könnte? Gerade jetzt bei all den Untergangsprognosen. Alles ist ja im Niedergang. Überall gibt es ja die Katastrophen. Ob es jetzt stimmt oder nicht. Und wir als Gläubige dürfen da stehen und sagen, ich habe eine Anzahlung bekommen. Nicht, weil ich so gut war, weil Gott in seiner Liebe sich mir zugewandt hat. Er hat mir seinen Geist gegeben. Und mit diesem Geist darf ich jetzt leben und wissen, nicht nur hoffen, ein vages Hoffen. Ich darf wissen, entweder kommt mein Herr wieder und ich darf bei ihm sein, oder ich werde sterben und ich werde auch bei ihm sein. Egal was kommt, ich werde bei ihm sein und darf es dann in der Fülle in Besitz nehmen. Voll und ganz. Mein Gott, er ist ein Gott, der rettet in der Vergangenheit, durch die Gegenwart, in die Zukunft hinein. Und er ist es, der die Zügel in der Hand hält. Und ich darf mich fallen lassen in diesen Segen, in diesen Reichtum und darf es annehmen. In Römer 8, Vers 23 sagt Paulus genau das Gleiche in anderen Worten, noch mal tiefer und noch schöner. Er sagt uns sogar, wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Kennst du dieses Seufzen? Vielleicht bist du gerade mitten in diesem Seufzen, dem Seufzen des Lebens. Und du sagst, Herr, komm doch bald. Ich kann nicht mehr, mir fehlt die Kraft. Mir fehlt die Perspektive. Ich weiß nicht mehr weiter. Und Paulus sagt ihr in Römer 8, das gleiche wie in Epheser 1, sei sicher in diesem Gott. Er hat dir doch den ersten Teil des Erbes schon ausbezahlt. Warum fürchtest du dich? Wovor hast du Angst? Ich stehe bei dir. Und mein Plan für dein Leben ist ein Plan der Herrlichkeit, auch wenn, und Paulus ist Realist, auch wenn wir seufzen. Und dann Vers 24, unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Geschwister, ich hoffe so, dass das nach dieser Predigt, diesem Text unsere Perspektive ist. Zu sagen, ich bin hier als jemand, der ein Gläubiger ist. Ich glaube. Und mit diesem Glauben ist eine Hoffnung verbunden, eine unerschütterliche Gewissheit. dieser Gott, der mir diese Dinge zugesichert hat, wird sie erfüllen. Sein Wort steht fest. Er ist treu, auch wenn ich untreu bin. Seine Liebe wankt nicht. Seine Gnade zieht er nicht zurück. Und ich will in diesem Reichtum leben, darin aufgehen. Und das werden wir uns in der nächsten Predigt anschauen. Paulus sagt nicht einfach an die Epheser, schaut, das ist alles da, ist es nicht herrlich, wunderbar, Amen. Sondern verbunden mit diesem Reichtum, der so groß ist, schließt sich ab Vers 15 ein Gebet an. Ein Gebet um mehr Erkenntnis, ein Gebet um mehr Weisheit, ein Gebet um Heiligung und Veränderung, weil Paulus sagt, wer das sieht, wer das glaubt, wer das hofft, der steht in einem Pilgerlauf, der steht in einem Kampf. Und ich bete für euch, Epheser, dass die Macht seiner Stärke, diese Macht, diese Zusicherungen groß in euch werden und zunehmen. Und ich hoffe, liebe Geschwister, dass das in uns so ist. Dass wir mit Paulus sagen können, noch sehe ich, auch wenn ich diese Wahrheiten sehe, noch nicht in der Erfüllung, noch bin ich wie zerteilt und leide und seufze. Aber ich weiß, dass das, worauf ich jetzt noch hoffe, dass ich es eines Tages sehen werde, es wird sich erfüllen in der Fülle. Wir werden das Abendmahl gleich feiern und werden all diesen Segen, über den wir hier gesprochen haben, uns dadurch vor Augen führen, dass wir das Brot und den Wein sehen. Das Brot als den Körper, den er gab, den Wein als das Blut, das er vergossen hat. Und lasst uns dieses Abendmahl feiern mit Anbetung und mit Dank. Vielleicht aber auch mit zerschlagenem Herzen zu sagen, Herr, das alles hast du getan, bevor es mich gab, jetzt in dieser Zeit und in einer Zeit, die ich noch gar nicht kenne. Darin will ich wandeln und leben. Ich will meine Schuld und die Dinge, die mich vor dir abhalten, hinlegen, niederwerfen vor das Kreuz. Und will darin wachsen, aufgehen, um meiner Berufung nachzukommen, heilig und untadelig vor dir zu stehen, in Liebe. Amen. Sing noch ein Lied gemeinsam und gehen dann über zum Abendmahl.